Herzlich willkommen, Sie hören Kontrafunk aktuell vom 7. Juli 2025. Ich bin Gernot Danowski und das sind unsere Themen. Die Ukraine muss im Krieg einen Rückschlag verkraften, denn die USA wollen die Lieferung von einigen Luftabwehrraketen und Luftabwehrwaffen an die Ukraine stoppen. Welche Bedeutung Luftverteidigung generell hat und was das für die Ukraine bedeutet und woher nun eventuell Ersatz kommen könnte, darüber spreche ich mit Ralf Bossart, Oberstleutnant im Generalstab AD. Er war 6 Jahre lang militärischer Sonderberater des OSZE-Generalsekretärs. An den Militärschlag Israels gegen den Iran und an die Operation Rising Lion war neben der eintretenden militärischen Schwächung des Iran auch die Hoffnung geknüpft, dass sich das iranische Volk nun gegen das Mullah-Regime wenden könnte. Doch wie steht es um die Opposition im Land? Welche Hoffnungen hegt man beim Widerstand für die Zukunft? Und welche Rolle spielt die Frauenbewegung aktuell? Darüber spreche ich mit der iranischen Frauenrechtlerin Monireh Kazemi. Und jetzt, mitten im Sommer, sind wir auch schon intensiv in der Diskussion über die vermeintliche Hitzekatastrophe und Klimawandel. Dass die Klimaanlage Linderung und Kühlung verschafft, wird dabei gar nicht ausgeblendet, aber die Klimaanlage wird immer öfter verteufelt. Was das Gerät für ganze Zivilisationen leisten kann und welche Rolle sie für die Zukunft spielen könnte, darüber sprechen wir mit Professor Dr. André Tess. Er ist Professor der Energiespeicherung in Stuttgart. Das alles hören Sie jetzt bei Kontrafunk aktuell am Montag. Ihnen eine erkenntnisreiche Sendung. Die USA wollen die Lieferung von einigen Luftabwehrraketen und Luftabwehrwaffen an die Ukraine stoppen. So zumindest konnte man es Ende letzter Woche lesen. Begründet wurde das seitens der USA damit, dass man auch auf die eigenen Bestände schauen müsse. Das lässt dann doch aufhorchen, zumal davon auch Lieferungen betroffen sein sollen, die bereits unter Präsident Biden beschlossen und fest zugesagt worden waren. Warum halten die USA gerade jetzt ihre Raketen zurück? Welche Bedeutung hat das Ausbleiben der Lieferung auf die Ukraine und den Kriegsverlauf? Und springt möglicherweise irgendjemand aus Europa in die Bresche? Wir benötigen Auskunft über die militärische und strategische Situation. Und zu diesem Thema zugeschaltet ist uns deswegen jetzt Ralf Bossart, Oberstleutnant im Generalstab AD. Er war 6 Jahre lang militärischer Sonderberater des OSZE-Generalsekretärs. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Dass das Thema Luftverteidigung wichtig ist, haben wir auch in Österreich und der Schweiz gesehen, in denen man intensiv über das Thema Sky Shield diskutiert. Aber abgesehen davon, welche Bedeutung hat die Luftverteidigung und diese Raketen für den Ukraine-Krieg und vor allem für die Ukraine?
Ich bin nach wie vor der Auffassung, dass es Russland unter anderem in diesem Krieg darum geht, die Infrastruktur in der Ukraine zu zerstören, welche der NATO einen Aufmarsch von Kräften in Richtung russische Grenze erlauben würden. Dazu zählt bestimmt auch Infrastruktur, die ich als Dual Use bezeichnen würde, also zivil wie militärisch nutzbar. Dazu gehört die ganze Verkehrsinfrastruktur. Diese zu zerstören ist sicherlich eines der Kriegsziele Russlands. Und es zeigt sich jetzt, dass die Ukraine je länger, je weniger in der Lage ist, diese Infrastruktur zu schützen. Und ich denke, in diesem Bereich wird Russland eines seiner wichtigen Ziele erreichen. Ein weiteres Ziel der Russen dürfte darin bestehen, dass man wichtige Betriebe der ukrainischen Rüstungsindustrie zerstört. Das hat ja übrigens auch der Iran im Falle Israels versucht. Und auch hier, denke ich, wird es eine Grenze nach Osten geben, die festlegt, wie weit auch europäische Joint Ventures nach Osten in die Ukraine hinein vorgetrieben werden können.
Was haben die Lieferungen der USA, die ja bis jetzt schon stattgefunden haben, und die Lieferungen der Ukraine-Unterstützer bisher für eine Rolle gespielt? Und was konnte mit der bisherigen Versorgung geleistet beziehungsweise auch verhindert werden, die ja jetzt wegfällt?
Ja, mit den Waffen und vor allem auch den Munitionslieferungen hat man für eine gewisse Durchhaltefähigkeit der ukrainischen Streitkräfte gesorgt, die bestimmt viel früher eingebrochen wären ohne diese Lieferungen. Die Vorbereitung auf einen großen Krieg im Bereich der Munition sind auch für moderne westliche Staaten und ihre Armeen durchaus eine Herausforderung. Wir gingen ja beispielsweise an der russischen Generalstabsakademie in Moskau seinerzeit davon aus, dass sich der Munitionsbedarf in Kriegen im Vergleich zum Friedensbetrieb um den Faktor 30 oder sogar mehr steigert. Ich denke, diese Planungsannahme von damals hat sich heute bewahrheitet. Und ich denke, dass der Verbrauch an Waffen und Großgerät, und ich spreche ganz bewusst von Verbrauch, sich ebenfalls massiv steigert in dieser Form von Kampfhandlungen. Da werden Panzerfahrzeuge, Geschütze, auch Handfeuerwaffen jeder Art geradezu in industriellem Ausmaß verbraucht. Die Vorstellung, dass man das einmal anschafft und dann benutzt, die ist naiv. Der Abnutzungskrieg, der jetzt in Gang ist, ist ganz bestimmt aus russischer Sicht kein Unfall, sondern dient eben dem Zweck, dafür zu sorgen, dass der Ukraine die Grundlagen entzogen werden, um auch in Zukunft starke Streitkräfte aufstellen und unterhalten zu können.
Und damit haben Sie die Frage beantwortet, welche unmittelbaren Auswirkungen dieser Stopp der Waffenlieferung aus den USA hat. Jetzt fragt man sich natürlich, was passiert mit der Front, mit dem Nachschub, mit der Funktionalität der ukrainischen Verteidigung aktuell?
Ja, der russische Vorstoß hat sich meines Erachtens ausgeweitet und ein Stück weit auch beschleunigt. Ob Russland dann noch wirklich die große Sommeroffensive starten wird, von der man doch öfters lesen konnte, daran habe ich meine Zweifel. Die Idee besteht in der Fortsetzung des Abnutzungskrieges. Der ukrainische Generalstabschef Sirski verlautete kürzlich, die ukrainische Armee wolle weg von einer statischen Verteidigung in ausgebauten Verteidigungslinien und Stützpunkten und sich bewegen hin zu einer beweglichen Verteidigung mit Verzögerungsaktionen und Gegenangriffen, eigentlich so, wie das die NATO-Armeen im Kalten Krieg und auch danach im geplant hatten. Mir scheint jetzt mittlerweile sei durch Drohnen, welche übrigens bis zu 3/4 der Verluste verursachen, ein 5 bis vielleicht 15 Kilometer breiter Streifen beidseits der Frontlinie entstanden, in welchem die Bewegungen von Verbänden und Fahrzeugen, aber auch von Nachschubgütern kaum noch möglich sind. Das lässt die Erfolgsaussichten von Sirskis neuer Taktik als gering erscheinen und das deckt sich auch mit den Erfahrungen der letzten Monate. Kaum je ein ukrainischer Gegenangriff in den letzten Monaten hat mehr als ein paar hundert Meter Geländegewinn erbracht, geschweige denn die Russen aus dem Takt geworfen. Ich habe etwas den Verdacht, dass Sirski einfach versucht, uns verklausuliert zu erklären, dass die ukrainische Armee verlorenes Terrain nicht mehr zurückgewinnen kann, wie man ja immer verlautbarte und maximal noch zu hinhaltendem Widerstand fähig ist.
Was sagen Sie denn zu den Gründen, warum die USA nicht mehr liefern wollen? Die USA haben angeführt, dass sie selber auf ihre Bestände schauen müssen und dass sie sparen müssen. Was ist da dran und in was für einem größeren Kontext ordnen Sie das ein?
Die Angaben über die Durchhaltefähigkeit von Streitkräften sind natürlich bestgehütete Geheimnisse und die Andeutungen der Amerikaner in diesem Bereich haben mich durch ihre Offenheit schon etwas überrascht. Ich kann mich an Diskussionen im Führungsstab der Schweizer Armee erinnern über die Durchhaltefähigkeit der Schweizer Armee im Bereich gewisser Versorgungsgüter. Und der damalige Chef der Armee, Korpskommandant Plattmann, hat dann diese Informationen sofort entsetzt als klassifiziert erklärt. das dürfe auf keinen Fall nach außen dringen. Von daher glaube ich nicht, dass irgendjemand außerhalb der US-Streitkräfte genaue Zahlen über die Bestände an verschiedenen Versorgungsgütern der US-Streitkräfte haben kann. Aber der größere Zusammenhang ist natürlich offensichtlich. Auch die USA stoßen an ihre materiellen Grenzen. Ich denke, auch die USA waren nicht in dem Maße auf einen großen Krieg vorbereitet im Bereich der Versorgungsgüter, wie man es eben sein müsste. Dazu kommt natürlich noch die Schwierigkeit, dass man gewaltige Mengen von Material aller Art über große Distanzen auf potenzielle Kriegsschauplätze verlegen müsste. Das ist eine logistische Herkulesaufgabe, welche halt eben selbst die US-Streitkräfte fordern würde. Zum anderen müssen die USA natürlich immer damit rechnen, dass Akteure weltweit ein Schwächemoment der USA ausnützen würden, wenn sie dann ein solches erkennen. Und die USA müssen jetzt darauf achten, dass nicht plötzlich noch irgendwer irgendwo auf dieser Welt von einem Versorgungsengpass der US-Streitkräfte profitieren könnte.
Wenn die USA sich in der Ukraine weiter zurückhalten und zurückziehen, dann muss man ja eigentlich heutzutage gar nicht mehr lange warten und bald steht einer von den Europäern oder aus der NATO auf und sagt, okay, wir übernehmen das. Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz hat ja sowas Ähnliches eigentlich auch schon angedeutet und wurde von Trump eigentlich auch über den grünen Klee deswegen gelobt. Wer springt denn jetzt luftabwehrmäßig für die Ukraine in die Bresche, beziehungsweise kann das in dieser Menge, wie die USA das bisher geleistet haben, und in der Geschwindigkeit überhaupt jemand leisten?
Ja, die Europäer haben natürlich den Vorteil der geografischen Nähe zum potenziellen Kriegsschauplatz oder auch zum aktuellen Kriegsschauplatz. Es muss nicht alles aus den USA von der industriellen Basis nach Osteuropa verlegt werden. Auf der anderen Seite kennen wir die industrielle Macht der Vereinigten Staaten, auch die Größe, die schiere Größe der US-Rüstungsindustrie. Und da waren die Europäer schon immer Juniorpartner. Merz und auch andere europäische Spitzenpolitiker könnten jetzt natürlich versuchen, ihre Hilfe zugunsten der Ukraine in die 5%-Klausel zu verpacken, die Trump vorgegeben hat als Verteidigungshaushalt der Zukunft, gemessen am Bruttoinlandsprodukt der Staaten. Und sich damit etwas des Drucks zu entledigen, welche die Administration Trump auf die europäischen NATO-Verbündeten ausübt. Und ich könnte mir vorstellen, dass bald noch andere europäische Politiker dem Beispiel von Friedrich Merz folgen, wenn sie dann den Sinn dieser Schlaumeierei erkannt haben. Bis hin zu Spanien, das ja sich herbe Kritik eingehandelt hat von der Administration Trump. Ich bezweifle aber, dass die Europäer das Delta, das jetzt entsteht, zur Gänze füllen können.
Wir haben vor ein paar Wochen einen intensiven Raketenkrieg zwischen dem Iran und Israel erlebt. Dabei sind hunderte Raketen abgefeuert und auch abgefangen worden. Welchen Einfluss hat denn der eben zu Ende gegangene israelisch-iranische Raketenkrieg auf die amerikanische Zurückhaltung?
Insbesondere die militärische Entwicklung in diesem israelisch-iranischen Raketenkrieg war ja hochinteressant. Israel war trotz des angeblich besten Luftverteidigungssystems aus David Sling, Arrow, Iron Dome und anderen Systemen und auch trotz der Unterstützung durch den Westen nicht in der Lage, seine Infrastruktur vollständig zu schützen und musste schwere Schläge einstecken, was mich persönlich nicht überrascht hat. Auch nach dem erfolgreichen Angriff auf den Flughafen Ben Gurion durch die Houthis im Frühjahr. Der Ruf der israelischen Armee, der Zahl in dieser Hinsicht, ist angekratzt. Auch wenn die Israelis traditionsgemäß keine Auskunft über Rückschläge und Verluste abgeben, aber wir wissen auch so genug. Nach wenigen Tagen brauchten die Israelis die Unterstützung durch die USA. die sich aber nicht, wie von Netanyahu gewünscht, in einen Krieg gegen den Iran hineinreißen ließen. Auch in Teheran wusste man, dass die unterirdischen Atomanlagen nicht einmal durch bunkerbrechende Waffen der Amerikaner, wie eben die GBU-57, zu knacken sind. Und ich denke, Teheran hat die Frist, die verblieb, um zusätzliche Schutzmaßnahmen zu treffen, auch genutzt. Zum Schluss hat Trump durch die US Air Force ein halbes Dutzend dieser Waffen abwerfen lassen und große Löcher in den Sand gesprengt, militärisch wohl aber wenig erreicht. Das hat ihn dann aber nicht daran gehindert, sich zum Sieger auszurufen. Und jetzt verfolgt er jeden, der die Wirksamkeit seiner Luftschläge in Zweifel zieht, mit gnadenlosem Hass. Am NATO-Gipfel hat er wenige Tage später sich dann als glänzender Sieger präsentiert und hat sich auch huldigen lassen. Für die Europäer ist jetzt einfach wichtig zu erkennen, dass auch die Verteidigung mit modernsten Luftabwehrsystemen gegen Drohnen, ballistische Raketen, Marschflugkörper und auch gegen bemannte Kampfflugzeuge ihre Grenzen hat. Und für die Ukraine ist wichtig zu erkennen, dass selbst die USA und selbst israelische Systeme nicht in der Lage sein werden, sämtliche Infrastruktur zu schützen, welche Russland in der Ukraine noch angreifen könnte.
Die Frage, die ich jetzt zum Schluss natürlich noch stellen muss, ist: Sind wir, so bitter das dann für die Ukraine sein mag, einem Ende des Krieges durch das Aussetzen dieser Waffenlieferung, dieser Raketenlieferung ein Stück weit näher gekommen?
Möglicherweise sind wir dadurch tatsächlich zeitlich etwas näher an einem Waffenstillstand, weil einfach die Durchhaltefähigkeit der ukrainischen Armee sinkt. Grundsätzlich wird aber Russland daran gehen, das mit militärischen Operationen sich zu verschaffen, was es bislang in Verhandlungen nicht bekommen konnte. Ich denke, die Kriegsziele der Russen sind unverändert über das Ziel der Verhinderung des Aufbaus und Unterhalts starker Streitkräfte habe ich mich ja bereits ausgelassen. Ich denke, Russland möchte auch noch eine Art Bufferzone entlang der Grenze schaffen, um die wichtigsten Richtungen aus der Ukraine ins Innere Russlands, konkret in Richtung Belgorod, Kursk, Aryol und Bryansk, zu schützen. Die jüngste Reaktivierung der Kampfhandlungen vor Charkow, der Stoß in Richtung Sumy aus der Oblast Kursk heraus und Bombenangriffe auf Ziele im Raum Konotop durch die Russen interpretiere ich in diese Richtung. Ich denke auch, es gibt noch ein paar Städte und Gebiete, welche Russland noch unter seine Kontrolle bringen will. Die große Baustelle aus russischer Sicht ist jetzt sicher die nordwestliche Richtung der Oblast Donezk. Da gibt es noch Kramatorsk, Seversk und andere Orte, die man unter Kontrolle bringen will. Man hat ja auch die Forderung gestellt, dass die Ukraine die verbleibenden Territorien in diesen Oblasten zu räumen habe. Ich denke, dass hier Russland im Moment die Pace setzt für die weitere Entwicklung.
Sagt Ralf Bossert, Oberstleutnant im Generalstab AD. Er war 6 Jahre lang militärischer Sonderberater des OSZE-Generalsekretärs. Mit ihm unterhielten wir uns über den angekündigten Lieferungsstopp der USA von einigen Luftabwehrraketen an die Ukraine. Herr Bossert, herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Ausführungen.
Bitte gerne.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Montag. Als Israel am 13. Juni begann, Raketen auf den Iran abzufeuern, schwang von Anfang an die Hoffnung mit, nicht nur militärische Ziele auszuschalten, sondern das Mullah-Regime im Iran zu destabilisieren. Mehr oder weniger offen kommunizierte man auch seitens Israels die Hoffnung, es würden sich genug Oppositionelle gegen das Regime erheben und vielleicht sogar offen revoltieren. Die große Revolution oder sogar ein Regime-Change sind bisher ausgeblieben, doch wer sind eigentlich die Männer und Frauen, die sich gegen das System stellen? Was sind ihre Ziele und was bedeutet es eigentlich, im Iran kritisch oder Aktivist zu sein? Wir wollen das Thema gemeinsam mit der iranischen Frauenrechtlerin Monireh Kazemi aufgreifen. Sie unterhält Kontakte zu Aktivisten, die für den Regime-Change stehen. Schönen guten Tag, Frau Kazemi.
Hallo, guten Tag.
Sie sind Mitte der 1980er Jahre aus dem Iran geflohen und haben in Deutschland eine neue Heimat gefunden. Wie würden Sie Ihr Verhältnis zum Iran und auch zum Regime beschreiben?
Ich sage immer, ich bin aus dem Land raus, aber das Land ist nicht von mir raus. Und ich denke fast jeden Tag an meine Heimat, meinen Geburtsort. Hier habe ich eine neue Heimat gefunden, weil ich Freiheit gesucht hatte, weil ich mein Leben retten möchte. Hier lebe ich, wie ich möchte. Hier äußere ich Meinung, wie ich meine und wie ich halt für richtig halte, ohne Angst, ohne festzunehmen werden oder hingerichtet werden. Allerdings mittlerweile hatte trotzdem Angst. Man sieht schon, dass sich Gewalt gegen Islamkritiker steigert. Viele Leute müssen sie unter Polizeiaufsicht sein. Nicht, dass es man hier auch angstfrei ist, aber trotzdem ist überhaupt nicht vergleichbar.
Dennoch sprechen wir hier im Verhältnis, und das haben Sie ja selber schon angesprochen, zum Iran in relativer Sicherheit. Aber was bedeutet es, im Iran sich zu äußern, dort Aktivist zu sein? Womit muss man rechnen, wenn man das tut?
Das kann man nicht. Der Regime ist so ein brutaler Unterdrücker. Okay, in dem Freundeskreis, in der Familie, das macht man oft da viele Witze darüber. In dem Taxi oder irgendwo, wo man halt sich sicher fühlt, ja. Alle sind unzufrieden. Alle sind gegen dieses Regime, gegen diese Brutalität, Hinrichtungen, Folter, Vergewaltigung in dem Gefängnis und so weiter und so fort. Und auch miserable Wirtschaftslage, diese Vetternwirtschaft. Ich würde sagen, die, die wirklich auf die Straße kommen, die sich organisieren, die irgendwie sich öffentlich ihre Meinung äußern, die riskieren mit ihrem Leben. Aber zum Glück, es gibt viele mutige Iranerinnen und Iraner, das muss ich sagen. Und wie auch Sie vorher angedeutet haben, ich habe mit vielen Kontakt und sie beten einfach, sei unsere Stimme, sei einfach ein Lautsprecher für uns. Wir sind da, wir machen was, aber wir haben nicht viel Möglichkeiten. Wir können nicht einfach uns organisieren als Partei oder als Gruppierung und Gesicht zeigen. Das wäre eine Lebensbedrohung. Und wir versuchen, ich meine die Leute wie ich, soweit wir können, einfach schreiben, übersetzen mit den Medien, mit der Partei, mit lokalen Politikern, einfach darüber sprechen. Vor allem, weil durch westliche Medien und Berichterstatter nicht wirklich eins zu eins übergeben wird in der Medienlandschaft im Ausland.
Darauf wollen wir später noch zu sprechen kommen, auf die mediale Berichterstattung. Aber lassen Sie uns mal noch über die Aktivisten sprechen. Sie haben Kontakte zu iranischen Aktivisten, die für den Regime-Change stehen. Was genau sind die Ziele der Aktivisten?
Ich würde sagen, meine Landsleute sind seit über 100 Jahren auf der Straße für Demokratie, für ein normales, würdiges Leben. Was ist immer von ihnen geraubt worden? Immer. Im Schachzeit, in Pahlavi-Zeit ein bisschen und dann wurde auch kanalisiert in bestimmte Bereiche unter islamischer Regierung ganz brutal unterdrückt wurde. Dieser Wille, dieser Wunsch, in Freiheit leben und in Würdigkeit zu leben. Das wurde immer unter Druck mit verschiedenen Mitteln, am Ende auch mit der Hinrichtung und Ermordung. dass man als einen Unfall aussieht oder dass man so unter Druck setzt, dass die Leute, die auch später frei werden, sich umbringen oder durch Medikamente. Also das ist eine Reihe von verschiedenen Mitteln und Verfahren, dass sie Menschen umgebracht werden. Und allein durch Hinrichtungen, dieses Jahr, über 600 Menschen sind hingerichtet im Iran. Aber die westlichen Medien wollen das nicht. Vor allem die durch linke, grüne Politik beeinflusst wurden. Sie wollen immer noch als eine normale Regierung, als eine handelfähige Regierung diese islamische Machthaber darstellen, dass sie handeln können, Wirtschaft, ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall, sie vertuschen immer, sie reden schön und das ist, was wir ein bisschen dagegen setzen und sagen, das entspricht nicht der Wahrheit.
Und wie stellen sich dann die Aktivisten oder Leute, die sich gegen das Regime stellen, entweder hier in Europa oder auch im Iran selbst, wie stellen die sich einen Regime-Change vor? Denn sich darauf zu einigen, dass so wie es jetzt ist, es nicht weitergehen kann, das dürfte relativ leicht fallen. Aber gibt es schon bestimmte Strömungen, die einen sagen, gut, wir wollen so eine Art Mullah-Regime light, die anderen sagen, wir wollen den iranischen Weg. Also kristallisiert sich da etwas heraus, etwas ganz Spezielles schon, was so langsam sichtbar wird?
Es ist halt so, seit mindestens 25 Jahren gab's immer Oppositionelle, die gehofft haben, dass dieser Regime sich reformieren lässt. Und jedes Mal, wenn sie auf die Straße gekommen, von Studenten bis Arbeiter, Frauen bis weiß ich was, Landwirtschaften, alle, die sind brutal unter Druck worden. Und jetzt momentan, jeder weiß im Iran, dieses Regime ist nicht reformbar. Also das muss weg. Ich würde sagen, fast alle Oppositionelle, fast alle, die jetzt gegen dieses Regime kämpfen, die wollen Demokratie, die wollen Säkulardemokratie. Das ist auch sehr wichtig. Die wollen Trennung Religion von Staat. Die wollen, dass Religion eine private Sache bleibt und nicht mit Gesetz, mit dem überhaupt Öffentlichkeit zu tun hat. Das ist der Wunsch und der Wille von der ganzen Opposition. Aber es gibt unter Opposition verschiedene Gruppierungen. Es gibt meiner Meinung nach eine große Reihe von liberalen Ansichten. Es gibt aber auch linke, sozialistische und kommunistische, aber es gibt auch religiöse. Religiöse in dem Sinn, dass sie trotzdem religiös sind, aber sie wollen trotzdem einen säkularen Staat. Unter dieser großen Reihe von Liberalen, es gibt auch die, die für Monarchie sind, aber es gibt auch die, die für Republik sind. Also es gibt verschiedene Strömungen, verschiedene Gruppierungen, aber in einem alle sind einig, diese Regierung muss weg.
Wer geht denn in die Opposition eigentlich? Sind das Leute, die früher mal Farbrevolutionen angezettelt haben? Sind das Desperados, die nichts mehr zu verlieren haben? Sind das Bürgerliche? Sind das Leute, die den Kick suchen? Oder sind das absolut Normalos? Oder ist das einfach die Mischung und es ist von allem etwas dabei?
Genau, das ist das. Mischung von allem. Es gibt jüngere Leute, Studenten, Schüler oder halt auch Arbeiten. Es gibt auch die Leute, die, wie Sie sagten, sie haben nicht mehr was zu verlieren. Und es gibt auch aus vielen Familien, die ihre Liebste verloren haben durch diese Regierung. Die sind auch unter sich. Sie sind nicht organisiert, aber sie haben Verbindung unter sich.
Da würde es mich auch noch interessieren, wie finden sich Widerständler im Iran untereinander? Also ist es der berühmte, lange, tiefe Blick in die Augen, so nach dem Motto, dir kann ich trauen, oder gibt es da geheime Treffen oder geht das über Freunde und Verwandte? Also wie offenbart man sich gegenseitig?
Also öffentlich kann man nicht. Also es ist sehr gefährlich, sich treffen. Meistens das wird über Bekanntenkreis, Freundenkreis, Nachbarschaft oder eine Aktion, man kennt sich. Früher, jetzt mittlerweile schwierig, über soziale Netzwerke, da haben sich viele gefunden. Es gibt immer noch, aber es wird schwierig, weil Internet wird immer lahmgelegt oder halt langsamer gemacht. Aber trotzdem, es gibt in sozialen Netzwerken viele kleine Netzwerke, die was zusammen machen, was für die Zukunft planen oder über irgendein Thema diskutieren und laden die Leute ein, wenn sie Experte sind, darüber was zu berichten oder zu erklären oder halt aufklären.
Wie weit würden die Menschen gehen, um das Regime loszuwerden? Also ist sozusagen auch Gewaltanwendung eine Option ganz zum Ende? Also manche schrecken ja auch davor zurück, um zu sagen, wir wollen unserer neuen Herrschaft die Legitimation nicht dadurch rauben, dass wir durch einen Gewaltakt an die Macht gekommen sind. Aber wie weit würden die Menschen gehen, um das Regime loszuwerden?
Also die Iraner und Iranerinnen haben seit 46 Jahren, seit 8. März 1979 gezeigt, dass sie nicht einfach sich aufgeben möchten. Sie haben Höhepreis bezahlt. Es wurde so viele Leute ermordet, hingerichtet, im Gefängnis gesperrt, gefoltert, vergewaltigt und so weiter und so fort. Aber sie geben nicht auf, zum Glück. Und sie gehen bis zum Ende. Das Problem war, dass es immer in bestimmten Momenten, dass es vielleicht für iranische Bevölkerung günstig gewesen, leider westliche Länder haben versagt. Anstatt die Bevölkerung zu unterstützen, haben diese Mörderregime, haben diese Terrorregime unterstützt. Jetzt, die Aktivisten sprechen unter sich, also wir können nicht auf Ausland rechnen oder westliche Länder, Europa oder Nordamerika rechnen, weil sie haben immer ein sehr günstige Momente von der Bevölkerung versagt. Und dann müssen wir nur an uns hoffen und an unsere Kräfte, an unsere Leistung und das schaffen, was wir schaffen möchten.
Aber wäre das nicht eine gute Gelegenheit gewesen, jetzt bei dem Angriff vom Israel auf den Iran den Regime-Change sozusagen anzustreben?
Doch, aber dann müssen Sie denken, wenn es Krieg ist, man möchte erst das Leben retten. Weil die Leute sind nicht gut informiert in dem Land. Sie wissen nicht, was passiert, wenn es plötzlich, keine Ahnung, Bombe hier und da fällt oder in den Himmel die Flieger fliegen. Die werden nicht informiert, die werden auch nicht geschützt. Es gibt keine Schutzfunktion im Iran. Diese Regierung hat seit 46 Jahren ganz Israel und ganze Welt bedroht, aber hat keine Schutzmaßnahmen, Schutzfunktionen, Schutzorte, Bunker oder sowas von Bevölkerung zur Verfügung gestellt. Man soll denken, wenn Krieg ausbricht, man hat Angst ums Leben, man hat Angst um eigene Kinder. Da ist kein guter Moment, dass man sich organisiert oder dass man Pläne durchführt. Aber ich würde sagen, es kommt dieser Moment, weil die Menschen wissen, dass diese Regierung ist sehr schwach geworden. Ihre Unterdrückungsmaschinerie ist auf jeden Fall geschädigt worden. Und deswegen kann sein, dass es Mut macht.
Sie hatten vorhin die Medienberichterstattung schon kritisch angesprochen. Es ist ja so, dass manche Journalisten einen Aufpasser dabei haben. Der weicht ihnen dann auch nicht mehr von der Seite. Und manche scheinen auch kritisch zu berichten oder zumindest unterschiedlich. Andere Medien scheinen etwas wohlwollender dem Regime gegenüber zu berichten, wie zum Beispiel CNN. Haben diese Sender dann ein paar mehr Rechte, beziehungsweise dürfen die dann im Land machen, was sie wollen? Was hat es mit diesen Unterschieden auf sich und wo ist da die Logik?
Es ist halt so, ein Reporter ist nicht auch ideologielos. Jetzt zum Beispiel mit CNN, natürlich, die sind gegen Trump, gegen Amerika, gegen Imperialismus und bla bla. Und mit diesen Ideen, mit diesem Gedanken unterstützen Islamisten, egal wo, in Amerika, in Syrien oder auch im Iran. Mit diesem politischen Richtung, die gehen im Iran und dann machen sie ihre Berichte oder Berichterstattungen. Also die sind realitätsfern, im Gunsten von der Regierung. Obwohl die auch nicht frei gehen können, wo sie hin möchten. Die Aufpasser sind immer dabei. Erstens, wenn ein Berichterstatter ins Land kommt, das muss er schon ein Erlaubnis geholt haben von diesem Informationsministerium. Das muss klar sein, wer im Land kommt, was hat vor und sie lassen nicht jeder rein. Aber zum Beispiel, wenn Sie von der Natalie Amiri schon gelesen haben, sie hat ständig die Aufpasser dabei gehabt. Und irgendwann hat das Auswärtige Amt ihr gesagt, dass er nicht mehr zurückgehen darf. Aber trotzdem, ich würde sagen, Frau Amiri hatte auch eine Position gehabt, manchmal auch pro Reformer berichtet. Es gibt keinen Reformer und Hardliner. Sie sitzen beide in einem Boot. Sie sind beide gleich.
Lassen Sie mich abschließend die Frage stellen. Sie selber sind Frauenrechtsaktivistin. Vor 2 Jahren gab es viele Frauen, die sich die Haare abgeschnitten haben, um gegen den Umgang mit dem Kopftuchtragen zu demonstrieren und dagegen demonstriert haben, dass man Frauen umgebracht hat, die das Kopftuch abgelegt haben im Iran. Welche Rolle kann Ihrer Meinung nach die Frauenrechtsbewegung im Iran und auch bei einem möglichen Regime-Change spielen oder welche muss sie spielen?
Als Pionier, weil wenn man mit einer totalitären, religiösen, vor allem islamischen Regierung kämpft, dann sind Frauen an der Front. Die sind am meisten unterdrückt worden. Die sind ja am meisten ihre Rechte weggeraubt worden. Und daher, die kämpfen für ihre Rechte. Und das war ein Zeichen, auch man hatte gesehen, vor bald 3 Jahren, meistens Führer von diesen Aktivisten und Demonstranten auf der Straße waren Frauen. Und natürlich, eine säkulare Gesellschaft ist für Frauen viel günstiger als eine religiöse Gesellschaft.
Wie geht es der Opposition im Iran? Über dieses Thema sprach ich mit der Frauenrechtlerin Monireh Kazemi und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Vielen Dank für Ihre Einladung.
Liebe Hörer, in unserem Kontrafunk-Senderaum hatte es in der letzten Woche teilweise deutlich über 30 Grad Celsius. Die Radiostationen und die Push-Nachrichten der Wetter-App haben uns alle auf eine Hitzewelle vorbereitet. Das geschah mit dunkelrot animierten Wetterkarten und ging über in praktische Hitzetipps wie: Bitte bleiben Sie im Schatten, laufen Sie keinen Marathon oder gehen Sie in einen kühlen Raum. Doch heutzutage ist es verpönt, die Kühle über eine Klimaanlage herzustellen, so wie es neulich im Heute-Journal vorgeführt wurde, als die Moderatorin Marietta Slomka den Einsatz von Klimaanlagen als ökologisch total unkorrekt bezeichnet hat. Ist die Klimaanlage mittlerweile zum Abschuss freigegeben? Welchen Stand hat das Gerät gesellschaftlich und sollten wir tatsächlich lieber aufrecht stehend sterben, als uns unter das Joch der Klimaanlage zu beugen? Diese und weitere Fragen wollen wir nun mit Professor André Tess besprechen. Er ist Professor der Energiespeicherung in Stuttgart. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag, Herr Danowski.
Zunächst mal, wie bekommen Sie die ganze Diskussion rund um die Klimaanlagen und die Hitze mit? Ist das ernst gemeint oder ist das eher eine Lockerungsübung fürs Sommerloch?
Herr Danowski, mein Büro als Thermodynamiker ist vermutlich das am schlechtesten klimatisierte Büro auf dem Standort der Universität Stuttgart. Nichtsdestotrotz schüttel ich über die aktuelle Diskussion nur den Kopf und wundere mich, dass wir Deutschen über etwas diskutieren, was in anderen Ländern, in Dubai, Las Vegas, Rom oder Singapur überhaupt kein Problem ist.
Kann man noch sachlich darüber reden? Sie haben das schon leicht angedeutet. Man muss darüber sachlich reden, oder? Aber kann man es noch?
Es wird in Deutschland zunehmend schwierig, sachlich über Klimaanlagen und auch über das ernsthaftere Problem Hitzetote oder Kältetote zu sprechen. Ich hoffe aber als Wissenschaftler dazu beizutragen, diese Themen mit einem kühlen Kopf zu erörtern.
Welchen Stand hat die Klimaanlage aktuell in der Gesellschaft? Ich hatte es gerade erwähnt, Frau Slomka hat es als ökologisch total unkorrekt bezeichnet. Wir fangen ja hier mit diesem Zitat eine gewisse Stimmung auf, aber spiegelt sich diese Stimmung auch in den Verkaufszahlen und in den Nutzungszahlen überhaupt wider?
Die Klimaanlage, Herr Danowski, ist eine großartige technische Erfindung der Menschheit, genauso wie das Flugzeug, das Auto, die Waschmaschine oder der Geschirrspüler. Die Klimaanlage erlaubt es uns, in Gegenden zu siedeln und zu arbeiten und zu leben, wo das für unsere Vorfahren schwieriger gewesen wäre. Und ich zitiere an dieser Stelle gern den Ausspruch des ehemaligen Ministerpräsidenten des Stadtstaates Singapur, Herr Lee. Der hat in einem Interview gesagt, auf die Frage, was ist die größte technische Entwicklung in Singapur gewesen, da hat er gesagt, ganz klar, die Einführung der Klimaanlage als meine erste Amtshandlung in Ende der 50er Jahre war der Schlüssel dafür, dass wir in Singapur die gesamte Stadtverwaltung effizienter gestalten konnten. Man kann nicht nur früh und abends arbeiten, sondern den ganzen Tag. Und er hat nahezu wörtlich gesagt, die Klimaanlage war die größte zivilisatorische Errungenschaft der jüngsten Vergangenheit, ohne die Singapur seinen Weg zur Metropole und zum erfolgreichen Stadtstaat nicht gegangen wäre. Also die Klimaanlage ist eine von mehreren tollen technischen Entwicklungen. Welche Konsequenzen diese Entwicklung für Gesundheit, Energieverbrauch, Wohlbefinden hat, das kann man ganz sachlich diskutieren. Aber dass die Klimaanlage ein Segen für die gesamte Menschheit ist, ich glaube, das kann man überhaupt nicht leugnen.
Jetzt gibt es das Gegenargument, der Klimaanlage wird nämlich vorgeworfen, den Raum zwar kühler, aber die Welt heißer zu machen. Was ist denn da dran? Weil jeder von uns ist sicherlich schon mal an einer Klimaanlage außen vorbeigegangen. Es wird natürlich heiße Luft nach außen transportiert und gerade wenn man eine kurze Hose oder sowas anhat im Sommer, ist das natürlich vorerst mal ein kleiner Hitzeschock, ne? Aber ist da was dran?
Da ist auf den ersten Blick was dran. Wenn man genauer hinschaut, ist da überhaupt nichts dran. Alle Energie, die die Menschheit verbraucht, ob nun für das Heizen, ob für die Herstellung von Strom oder für die Mobilität, landet am Ende aufgrund des Energieerhaltungssatzes als Wärme in der Umgebung. Insofern müsste jemand, der etwas aus diesem Grund an der Klimaanlage auszusetzen hat, ab morgen das Auto fahren, die Nutzung von Kühlschränken, Geschirrspülern und Flugzeugen einstellen und in die Höhle der Urgesellschaft zurückkehren. Da gab es keine Abwärme, außer der menschlichen Abwärme. Ich halte aus diesem Grund diese Diskussion für gegenstandslos. Und der Energieverbrauch weltweit durch die Klimaanlagen, das ist nun beileibe nicht die größte Energiefrage. Also je weiter sich die Menschheit entwickelt, desto mehr verbraucht sie an Energie. Und alles, was an Energie verbraucht wird, landet am Ende in Wärme. Und da gibt es also keine Besonderheit der Klimaanlage gegenüber dem Elektroauto, dem PKW oder was auch immer.
Ist denn Klimaanlage gleich Klimaanlage? Gibt es da irgendwelche Unterschiede? Gibt es irgendwelche Energieschleudern oder irgendwelche Dinge, die etwas energieärmer funktionieren, also neuere Generationen?
Das Arbeitspferd unter den Klimaanlagen ist im technischen Jargon gesprochen die sogenannte Kaltdampfkompressionskältemaschine. Das klingt jetzt erstmal ganz kompliziert. Das ist im Prinzip nichts anderes als das, was in Ihrem Kühlschrank stattfindet. Sie haben einen Kompressor, da wird ein Arbeitsmedium mit dem Namen R134a komprimiert, gibt seine Wärme ab, das ist die Abwärme, von der Sie sprachen, dann expandiert das Arbeitsmedium, fließt in den Kühlschrank hinein, kühlt dann dort die Speisen und Getränke ab und geht wieder hinein in den Kompressor. Dieses Prinzip der sogenannten Kaltdampf-Kompressionskältemaschine, das finden Sie im Kühlschrank, das finden Sie in Ihrer PKW-Klimaanlage und das finden Sie auch in den Klimaanlagen, die zu Hause installiert werden. Und ich würde mal sagen, von denen, was den Menschen im Alltag betrifft, ist das die dominierende Technologie. Es gibt für die großskalige Herstellung von Kälte noch andere Maschinen. Das sind sogenannte Absorptionskältemaschinen. Es gibt noch andere Prinzipien. Das sind die Adsorption mit D wie Dora. Da gibt es zum Beispiel das selbstkühlende Bierfass, also Bier draußen für die Gartenparty. Dann gibt es Kryoanlagen, mit denen Sie Wasserstoff auf minus 250 Grad abkühlen. Aber wenn Sie mal die Fragen insgesamt betrachten, die so im Alltag eine Rolle spielen, Klimaanlage zu Hause, Klimaanlage im Auto und auch der Kühlschrank, das sind alles Maschinen, die demselben Prinzip beruhen. Da gibt es halt alte Maschinen, die sind ein bisschen weniger effizient und modernere, die sind etwas effizienter. Aber das ist alles nichts, was eine entscheidungsrelevante Größe für die Nutzung im Alltag wäre. Übrigens habe ich von den Leuten, die sich über die Klimaanlage zu Hause beschweren, noch niemanden gesehen, der ein PKW ohne Klimaanlage fährt.
Im Übrigen sind diejenigen, die sich über die Klimaanlage aufgeregt haben, diejenigen, die die Wärmepumpe vor 2 Jahren so hochgejubelt haben. Und die Wärmepumpe ist ja vom Prinzip her eigentlich fast gleich arbeitend, nur rückwärts und andersherum. Deswegen die Frage, ist die Verächtlichmachung und Delegitimierung der Klimaanlage jetzt so ein bisschen die Retourkutsche für das Hinterfragen der strategischen Bedeutung der Wärmepumpe für die Energiewende?
Ich kann über die Gründe der Kritik an der Klimaanlage nur spekulieren. Ich würde sie aber auf jeden Fall im nicht wissenschaftlichen Bereich verorten wollen. Es gibt also keinerlei rationale Gründe, den Kühlschrank oder die Pkw-Klimaanlage anders zu bewerten als die Klimaanlage, die wir zu Hause haben. Und insofern glaube ich, dass das eben keine rationalen Gründe sind. Hinzu kommt noch eins, es wird häufig das Thema der angeblichen Umweltbelastung, Umweltverschmutzung ins Spiel gebracht. Wenn Sie eine Klimaanlage mit einer Solaranlage zusammen betreiben, die ja nun zur gleichen Zeit Strom liefert, wie Sie Kälte brauchen, oder mit einer Windkraftanlage oder mit einem Kernkraftwerk, dann können Sie Kälte erzeugen, ohne ein einziges Kilogramm und ohne eine einzige Tonne CO2 in die Atmosphäre zu blasen. Insofern ist diese Diskussion auch irrational und ich kann darüber, wie gesagt, nur den Kopf schütteln.
Der Hitze zu entkommen oder sich vor ihr zu schützen, ist aber grundsätzlich ja natürlich ein nachvollziehbares Anliegen. Die Bundesregierung hat dazu auch Pläne zum Schutz gegen Hitze herausgegeben. Das geht auch in Richtung Ernährung zum Beispiel. Steak, Energydrinks und so weiter sind auf einmal gefährlich oder das wurde zumindest ins Spiel gebracht. Wie zielführend sind denn solche Konzepte?
Herr Danowski, ich bin der Meinung, dass der Staat die Aufgabe hat, die Bürger vor existenziellen Gefahren zu schützen und existenzielle Dienstleistungen bereitzustellen. Dazu gehört für mich die Landesverteidigung, dazu gehört die innere Sicherheit, dazu gehört die Organisation eines Bildungswesens, wo die Kinder dann lesen und schreiben können. Da gehört für mich überhaupt nicht dazu, dass die Regierung sich darum kümmert, was die Leute essen, womit die Leute ihre Heizungen betreiben und womit die Leute Auto fahren. Und insofern ist diese Frage völlig ohne wissenschaftlichen Hintergrund möglicherweise von unterschiedlichen Menschen unterschiedlich zu beantworten. Aber für mich als freiheitsliebenden Menschen ist die Antwort ganz klar. Der Staat möge sich bitte engagieren im Kampf gegen die Bildungskatastrophe und er möge meinetwegen auch klimaneutrale Technologien erforschen in Universitäten und Forschungszentren. Aber er möge uns bitte verschonen vor den Hinweisen darüber, was ich zu essen, zu trinken habe, wie ich mich zu Hause verhalte. Und das ist aus Sicht eines freiheitlich denkenden Menschen überflüssig und unnötig.
Nichtsdestotrotz, das Thema der Hitzetoten gibt es natürlich auch. Was gibt es jetzt außer der Klimaanlage Ihrer Meinung nach auch aus wissenschaftlicher Sicht, wie man sich gegen die Hitze, längere Hitzeperioden oder auch das Auf und Ab, das wir ja jetzt haben, weil jetzt kühlt es ja ein bisschen ab und dann wird es danach wieder heißer, gibt es da irgendwelche Methoden und Möglichkeiten, sich weiter zu schützen?
Wir sollten vielleicht das Thema nochmal grundsätzlich etwas besser einordnen. Ich plädiere mal mit einem kleinen Augenzwinkern dafür, dass also auf jedes Interview zum Thema Hitzeschutz eigentlich 9 Interviews zum Thema Kälteschutz durchgeführt werden müssen. Und zwar aus einem einfachen Grund. Es gibt ein mittlerweile recht bekannte Fachpublikation aus dem Jahre 2021. Die ist erschienen im Lancet. Und da muss man sich nur 2 Zahlen merken. Von allen Todesfällen weltweit, die dadurch entstehen, dass die Menschen einer nicht optimalen Temperatur ausgesetzt sind, entfallen 10% auf Kältetote und 1% auf Hitzetote. 10% Kältetote, 1% Hitzetote. Wo sind die vielen Interviews über die Gefahren der Kälte, wie man sich davor schützen kann, zu erfrieren und dass man die Finger sich abfriert? Also Sie sehen schon, dass diese ganze Debatte Hitzetote in keinem Verhältnis zu den objektiven Zahlen steht, die ich Ihnen gerade genannt habe. Aber wenn man die Frage stellt, was kann man gegen Hitze alles noch so machen? Die effizienteste und die einfachste Variante ist tatsächlich die Installation von Klimaanlagen. Es gibt andere Maßnahmen. Im Klimafachjargon spricht man von Anpassung an den Klimawandel. Das können Sie sich alles anschauen, wenn Sie nach Singapur oder nach Las Vegas fahren. In Singapur ist neben der Klimaanlage die Begrünung von Städten ein ganz wichtiges Element. Wenn ich also jetzt nach Berlin fahre, da ist ein großer Platz gerade saniert worden, da steht kein einziger Baum drauf. Da frage ich mich, warum die Leute, die also die Bedeutung des Klimawandels in ihren Sonntagsreden hervorheben, nicht in Berlin ein paar mehr Bäume anpflanzen. Also die Klimaanlage und die Begrünung von Städten, das sind sicherlich sehr effiziente Maßnahmen. Und alles andere, wie man sich verhält, was man isst, was man trinkt, da gibt es sicherlich eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Die muss man aber dann in einer Reihe diskutieren mit der Frage, was muss ich machen, wenn es draußen 0 Grad ist? Ziehe ich mich dann mit Pelzmantel, Anorak an oder wie auch immer? Das ist sicherlich eine intellektuell interessante Diskussion für Gartenpartys, aber das ist keine wissenschaftlich fundierte Diskussion.
Sie kommen ja auch aus der industriellen Forschung, wo man gezielt darauf schaut, was kann ich quasi dem Verbraucher als Endprodukt entweder für Hitze oder für Kälteerzeugung oder eben für die Energieerhaltung anbieten. Was ist denn da die neueste Entwicklung Ihrer Meinung nach oder die beste Entwicklung für den Endverbraucher in der Energiebranche?
In der Energiebranche sehe ich jetzt in puncto Kältetechnik in den letzten Jahren keine sensationellen Entwicklungen, aber lassen Sie mich auf ein kleines Lifestyle-Produkt eingehen, was schon seit einer Weile existiert und was vielleicht für Ihre Zuhörer interessant ist. Also wenn Sie eine Gartenparty durchführen, Sie haben keinen Stromanschluss, Sie haben keine Energie, Sie wollen trotzdem kühles Bier trinken, da gibt es das sogenannte selbstkühlende Bierfass. Das ist so ein 15 bis 20 Liter Fass. Das ist umgeben von einem Material, das nennt sich Zeolit, und von einem Wasserreservoir, und dann ziehen Sie dort an einer Lasche und dann fängt dieses Zeolit an, dieses Wasser verdampfen zu lassen. Es entsteht Verdampfungskälte und dann können Sie diese 20 Liter Bier innerhalb von einer Stunde auf eine angenehme kühle Trinktemperatur abkühlen. Und dieses sogenannte Adsorptionskälteprinzip, das können Sie anwenden auf Bierfässer, auf Limonadenfässer. Das wird auch angewendet, um zum Beispiel Kühlketten für Medikamente in Entwicklungsländern aufrechtzuerhalten. Und wir selber arbeiten an der Universität Stuttgart gerade dran, dieses Prinzip auch für die Kühlung von Fassaden einzusetzen. Man sammelt also die Sonnenenergie ein und erzeugt dann über diesen Adsorptionsprozess in dem Raum Kälte, ohne dass man dafür Strom braucht, sondern nur Solarenergie. Das sind aber alles Technologien, die heute als Nischentechnologien bezeichnet werden können. Und ich würde jetzt mich schwer tun, irgendeine revolutionäre Technologie der letzten Jahre zu zitieren. Ich denke, die Kältetechnik entwickelt sich inkrementell, wie man so schön sagt, Schritt für Schritt, immer besser, immer preiswerter, ein paar neue Prinzipien. Aber da gibt es jetzt keine große Revolution.
Sagt Professor Dr. André Tess. Er ist Professor für Energiespeicherung in Stuttgart und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Vielen Dank, Herr Danowski.
Liebe Hörer, das war Kontrafunk aktuell am Montag, den 7. Juli 2025. Wir haben vom Militärexperten Ralf Bossart gehört, dass die ausbleibenden Raketenlieferungen der USA an die Ukraine möglicherweise den Krieg verkürzen könnten. Aus dem Gespräch mit der iranischen Frauenrechtlerin Monireh Kazemi ziehen wir den Schluss, der Widerstand im Iran nach dem Raketenkrieg mit Israel ist nicht zu unterschätzen und kann durchaus zum Faktor werden. Und statt sie zu verteufeln, sollte man sich klarmachen, die Klimaanlage ist das Instrument, mit dem es Länder wirtschaftlich weit nach vorne schaffen, auch wenn sie von der Hitze geplagt sind. Das haben wir im Gespräch mit Professor Dr. André Tess gehört. Das Thema Energie beschäftigt uns auch in der Schweizer Zeit heute noch. Deswegen will ich Sie kurz aufmerksam machen auf unsere heutige Ausgabe der Schweizer Zeit. Die Energiewende entbehrt jeder strategischen Weitsicht und muss rückgängig gemacht werden. Das sagt der SVP-Nationalrat Christian Imag im Schweizer Zeitgespräch mit Dr. Philipp Gut. Darin geht es um Chancen und Risiken eines neuen bilateralen Stromabkommens und einer vollständigen Liberalisierung des Marktes, um ein mögliches Comeback der Kernenergie und eine vernünftige Klimapolitik. Die Schweizer Zeit hören Sie heute um 10, 16 und 21 Uhr. Ich darf mich jetzt an dieser Stelle von Ihnen verabschieden und mich für Ihr Interesse bedanken. Ich bin Gernot Stanowski. Tschüss, machen Sie es gut und bis bald. It's summertime, 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 summertime.
Sommerzeit im Kontrafunk. Wir wiederholen unsere schönsten Sendungen und arbeiten unterdessen an neuen Formaten. Wir wünschen unseren Hörern frohe Sommertage. It's summertime.